In den frühen Morgenstunden explodierten zwei Atombomben in der Innenstadt. Entschuldigung. In den frühen Morgenstunden explodierten zwei Autobomben in der Innenstadt.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Hallo, ich bin Flo, der Lars ist heute vermutlich später noch zugeschaltet, vielleicht, schauen wir mal. Ich hoffe, ich treffe jetzt alle richtigen Mikrofone. Ich habe dabei die Lisa Marie.
Hallo.
I think it's time to blow this. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Den Gin.
Hallo.
Ah, ich habe es richtig getroffen. Der Toni ist auch da.
Ja.
Wundervoll. Wir erzählen euch heute alles, was ihr wissen müsst, was diese Woche so im Kino startet. Mission Impossible, neues Live-Action-Remake von Disney, anderes Zeug, wo ihr euch in die Natur begeben könnt vielleicht.
Ich rasierte mein Haar und lebte bis zu meinem Lebensende als Samurai.
Ja, wir leben nicht als Samurai, aber wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und damit ihr es schnell hinter euch habt, machen wir nämlich Grüße gehen raus an Lars. Wir machen das nicht so ganz, wie du es vielleicht dir vorgestellt hast. Wir fangen jetzt mit dem schlechte Laune-Film der Woche an. Ja. Denn Lisa Marie darf uns jetzt was zu Moria 6 erzählen. Den okay. Hast du nämlich geguckt.
Habe ich gemacht. Ist auf jeden Fall mein Film der Woche. Es ist auf jeden Fall ein Film, der einen noch lange nicht loslässt. Der Film beginnt direkt mit einer Triggerwarnung. Die würde ich jetzt auch mal aussprechen. Also es geht in dem Film um die Themen Flucht, Tod, Suizid unter anderem. Und Moria 6 ist der Abschlussfilm von Jennifer Malmann. Die Regisseurin hat den Film zusammen mit ihrer Hochschule, der Filmhochschule Babelsberg, Filmakademie Baden-Württemberg, realisiert. Und das finde ich unheimlich beeindruckend, weil der Film ist wirklich nicht nur sehr gut, sondern auch, geht einfach das Thema Flucht auf eine Weise an, wie ich es jetzt noch nicht gesehen habe, auf jeden Fall. Es geht zentral in dem Film um den Brand des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos, der dann auch dazu geführt hat, dass dieses Flüchtlingslager geschlossen wurde. Und für diesen Brand wurden 6 Jugendliche verantwortlich gemacht und sogar verurteilt. Die sitzen auch aktuell teilweise noch im Gefängnis. Und der Film betrachtet zum einen diesen Fall, also was kann man herausfinden darüber, wie es zu diesem Brand gekommen ist. Und da ist es einfach, also ich will jetzt nicht spoilern, aber das war natürlich nicht der erste Brand, das erste Feuer, was dort ausgebrochen ist. Es gab vorher schon 242, finde ich, ist eine krasse Zahl, aber es war das bis dato größte. Und ich glaube, es ist jetzt nicht zu viel gesagt, wenn ich ganz klar sage, dass diese 6 Jugendlichen keine Brandstifter waren. Also, dass da im Grunde junge Menschen verantwortlich gemacht wurden für ein Unglück, für das eigentlich die Betreiber dieses Flüchtlingslagers verantwortlich gemacht hätten werden müssen. Und der Film folgt dann einem dieser 6 Jugendlichen oder jetzt nicht mehr Jugendlichen, jungen Mann, Hassan, mit dem die Regisseurin Briefe geschrieben hat und dann aber auch Interviews geführt hat. Und wir bekommen also seine Perspektive auf diese Ungerechtigkeit. Also zum einen sein Erleben der Flucht und dann aber auch, wie es war im Lager und dann schließlich jetzt im Gefängnis zu sitzen, unschuldig. Und die Stimmen, die man hört in dem Film, sind nicht nur von Geflüchteten, also eigentlich hört man die eher wenig, aber auch von den Anwältinnen. Also man lernt drei der Anwältinnen der angeblichen Brandstifter kennen und wie die sozusagen arbeiten und wie sie welche Beweise sie in der ganzen Zeit jetzt gesammelt haben und wie sie sich auf die nächsten Schritte in der Verhandlung vorbereiten. Ja, und eine Sache, die ich auf jeden Fall von dem Film mitgenommen habe, ist, dass dieses Thema Flucht und die Realität, die so viele Menschen aktuell leider immer noch leben müssen, dass das nicht vorbei ist, das ist nicht weg. Also nur weil es nicht mehr so extrem in den Nachrichten ist, wie es mal war, heißt das nicht, dass es vorbei ist oder dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen sollten. Und ich finde es fantastisch, dass der Film das so gut thematisiert und so schonungslos auch. Also ich würde jetzt auch sagen, dass man auf den Film vorbereitet sein muss, auf die Dinge, die da gezeigt werden. Da sind schon echt Bilder dabei, die bleiben einem länger im Kopf. Und genau, ich würde aber trotzdem auf jeden Fall eine riesige Sehempfehlung aussprechen für Moria 6. Und der Film läuft, ich gucke kurz nach, im Luro-Kino ausschließlich in Leipzig. Also wird es da wahrscheinlich auch nicht so super viele Vorstellungen geben. Der Film hat beim Doc Leipzig zwei Preise gewonnen. Also ich sag euch, geht da auf jeden Fall hin. Nehmt euch jemanden mit als emotionalen Beistand, dass man auch danach drüber reden kann. Ich habe ihn alleine geguckt, das war nicht so die beste Idee.
Hättest du jemanden zum Händchenhalten gewünscht, so ein bisschen oder zum irgendwie...
Zum drüber reden. Zum
Verarbeiten. Einfach.
Zum Verarbeiten, zum drüber reden. Auf jeden Fall, genau. Aber fantastischer Film. Schaut ihn euch an. Moria 6.
Danke dir. Da haben wir nämlich, ich glaube, die schlechteste Laune direkt abgehakt.
Super.
Den wichtigen Film der Woche so ein bisschen. Dann, ich war natürlich auch wieder im Kino. Und ich habe mir für euch den neuesten Streich der Disney Live-Action-Geschichten angeguckt. Denn nachdem es 2018 angekündigt wurde, ist er jetzt endlich raus, der Lilo und Stitch Live-Action-Film nach 7 Jahre Produktionsgeschichte oder so. Lilo und Stitch, ich weiß nicht, wie der Rest von euch hier so zu Lilo und Stitch steht. Ich bin ja sehr, sehr großer Verfechter vom Cartoon und finde den immer wieder toll. Deswegen war es jetzt für mich ein relativ guter No-Brainer, dass ich da reingehe. Ich war auch nach den ersten Trailern relativ positiv gegenüber, weil ich fand, dass die Stitch-Figur doch ziemlich gut aussah bei dem, die computeranimierte. Deswegen bin ich da sehr offen reingegangen. Und ja, also ich war sehr zufrieden, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich jemand bin. Ich bin so, wenn die Live-Action machen, dann dürfen die gern auch sehr, sehr nah am Original sein. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie einen Versuch von was komplett Neues zu machen. Ich fand, das ist bei Schneewittchen nämlich vor 2 Monaten einfach komplett in die Hose gegangen, wo ich das Gefühl hatte, warum steht hier Schneewittchen drauf? Es fühlt sich an wie ein Etikettenschwindel. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die dann dem Film vorwerfen, der macht ja nichts Neues. So, der, ja, kann man sagen, ist okay. Sie machen ein bisschen was anderes. Ich kam eigentlich mit allen Änderungen, fand ich ziemlich gut. Bin natürlich trotzdem ein bisschen traurig, dass sie als Cobra Bubbles hier nicht Ving Rhames besetzt haben. Den hätte ich mir sehr gewünscht. Der schließlich auch damals Chris Sanders, den Regisseur vom Original, ja in Pulp Fiction so sehr beeindruckt hat, dass er gesagt hat, er möchte den irgendwie in seinen Film einbauen. Ansonsten ist es die klassische Geschichte, das Genexperiment oder was auch immer, 626 Stitch landet auf der Erde, nachdem es irgendwie ins Exil geschickt werden soll eigentlich sogar und muss dann dort gefangen genommen werden von seinem Erschaffer und einem Agenten dieser großen Föderation, weil den Planeten Erde in Luft jagen ist keine Option, denn wir sind ein Habitat für die bedrohte Spezies der Moskitos, was ich immer wieder sehr lustig fand. Und genau, dann stolpern die über die Erde, suchen Stitch. Stitch findet ein Zuhause auf Hawaii bei der kleinen Lilo. Und das war für mich tatsächlich das Highlight des Films, weil die Schauspielerin der Lilo wirklich sehr, sehr süß ist. Da hast du wirklich das Gefühl, sie haben wirklich die perfekte Person gefunden, weil die Kleine wirklich diese komplette Energie richtig krass rüberbringt. Und es macht einfach nur sehr viel Freude, ihr zuzugucken, wie sie rumrennt und sich freut oder sich da irgendwie aufregt und erzählt von Patsch, dem Fisch, der das Wetter kontrolliert und dass es doch zu spät ist, weil sie dem ein Sandwich bringen musste, damit er glücklich ist und nicht das schlechtes Wetter macht. wie gesagt, ich kam damit klar. Ich fand das alles gut. Es gab am Ende, fand ich ein paar Aussätze, was dann die Interaktion zwischen Menschen und Stitch anging, wo ich verwirrt war wieder, weil es gibt Szenen mit Lilo und Stitch tatsächlich, wo ich dachte, ist es jetzt noch eine Computerfigur oder schon eine Puppe, die sie trägt, weil sie ihn umarmt und das wirklich so gut aussieht. Und dann greift ihre große Schwester an den Kopf oder will den Kopf kraulen und du hast das Gefühl, sie ist einfach 20 Zentimeter weg und greift ins Nichts. Das ist, fand ich sehr komisch. Und was mich am meisten, glaube ich, mit gestört hat, ist tatsächlich doch die Overall-Optik, weil es immer wieder komplette Aussetzer gibt, wo ich gedacht habe, wo habt ihr hier gerade Lampen aufgestellt? Warum leuchten Leute, die im Sonnenuntergang stehen, werden von zwei Seiten beleuchtet? Was soll das? Und es sieht teilweise aus wie ein bisschen so GZSZ oder sowas, was ich wirklich sehr, sehr schade fand, weil ich mir so dachte, so Freunde, das ist ein Kinofilm, warum sieht das gerade aus, als würde es auf dem Disney Channel irgendwie so eine, sieht halt eher aus wie dann teilweise wie so eine DTV-Produktion direkt für den Disney Channel oder sowas. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, ja, keine Ahnung, ich habe für mich gemerkt, diese Story ist für mich einfach so gut, da musst du schon richtig, richtig viel falsch machen, glaube ich, dass ich da nicht irgendwie mit feuchten Augen da sitze, wenn diese hawaiianische Musik kommt. Das macht einfach immer wieder viel zu viel Spaß. Deswegen kann ich auch hier sagen, wenn ihr Kinder habt, die ein bisschen Lilo und Stitch geil finden oder sowas, guckt euch das an, habt da irgendwie eine gute Zeit mit. Ich hatte auch den Eindruck, dass ich die knapp 20 Minuten länger, die der Film ist, als das Original, wirklich nicht gemerkt habe oder so, oder 15 Minuten oder sowas. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man das wirklich merkt. Das ging für mich alles wunderbar durch, hatte da eine gute Zeit mit, das war auch ganz lustig. Ich war in einer Vorstellung, wo noch ein paar so kleine Kinder mit drin waren, oder kleinere, und das war sehr süß, wie die nach dem Film auch irgendwie nach, im Kinosaal noch kurz rumgerannt sind und auch ein bisschen zur Musik gevibed haben. Das war schon sehr, sehr süß einfach. Genau, ich glaube, der Hinweis ist nur, wenn ich es mitbekommen habe, er hat nicht wie der Originalfilm eine FSK 0, sondern er hat eine FSK 6 bekommen. Mhm. Und sie haben tatsächlich, man merkt auch im Film, dass sie die ganze Pistolengeschichte, wenn Jumba und Pleakley Stitch jagen mit so einer Plasmaknarre, das haben sie sehr entschärft. Also es wird fast gar nicht richtig geschossen tatsächlich. Wo ich auch erst dachte, hä? Aber dann mir gedacht habe, ja, das ist halt, ich glaube, das ist dieser krasse Unterschied zwischen, wie das in Live-Action aussieht und wie das in einem Cartoon aussieht oder sowas. Weil in einem Cartoon Stitch eine Plasmakugel fängt und mit der rumjongliert und die jemand zurück an den Kopf wirft und dann ein brennendes Loch im Haus ist, bei diesen wunderschönen Wasserfarbhintergründen oder sowas. Da sieht das natürlich nicht so hart aus, aber wenn du dir dasselbe vorstellst, in genau dieser Optik von diesem Film jetzt, mit echten Leuten oder sowas, da würde das auf einmal, glaube ich, ganz, ganz anders wirken. Deswegen, glaube ich, war das eine ganz gute Entscheidung, dass sie da ein paar Sachen geändert haben, was die Bewaffnung, sage ich mal, angeht. Aber damit auch tatsächlich sehr coole Gags, fand ich, einbauen. So, also da gab es wirklich, das war schon sehr, sehr cool, was sie da gemacht haben. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen lange gebraucht, um zu realisieren, wer den Jumba spricht und spielt. Es ist nämlich Zach Galifianakis und ich war die ganze Zeit so, warum sieht der so krass aus wie Nick Offerman? Aber es ist nicht Nick Offerman. Weil er hat inzwischen auch so einen Vollbart und das ist fantastisch. Auch dieses komplette Duo Jumba und Pleakley machen tatsächlich sehr viel Spaß. Es gab ja im Vorfeld ein bisschen die Kritik, dass man im Trailer nur gesehen hat, dass Pleakley sich nicht als Frau verkleidet oder sowas. Was ich spannend fand oder sowas, aber gleichzeitig lässt Billy Magnussen einfach er darf sich ausleben und irgendwelche Netzoberteile mit Blumen drauf anziehen oder sowas. Also er ist trotzdem, ja, er darf irgendwie sehr gay spielen auf jeden Fall. Das macht sehr viel Freude, dem zuzugucken, wie er da als Pleakley-Mensch rumrennt und so. Wie gesagt, ich hatte da 100 Minuten eine gute Zeit. Wie gesagt, ansonsten kann man natürlich immer sagen, im Zweifel, das Original ist da deutlich erhabener und nochmal besser. Aber ich habe dieses Jahr, also gerade, das ist halt wirklich, man kommt von Schneewittchen und freut sich einfach nur drüber. Das ist so mein Eindruck dazu. Genau. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch noch Motivation hatte, das überhaupt zu gucken oder sowas. Nein. Guck in leere Gesichter. Geht alle nicht so viel Lust drauf. Das ist auch okay. So. Wir machen hier einfach ohne Unterbrechung groß weiter. Denn Jin und ich haben noch einen Film geguckt. Mehr oder weniger.
Ja.
Und zwar haben wir Harvest gesehen, der jetzt die Tage ins Kino gekommen ist und dann vermutlich auch relativ gar nicht allzu ferner Zukunft auf Mubi landen wird, weil es ein Mubi-Release ist. Von Atina Rachel Zangari. Das ist eine Griechin, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da geht es um eine Dorfgemeinschaft, bei der am Anfang was passiert und dann guckt man denen einfach zu, wie ungefähr eine Woche vergeht und in Anführungsstrichen weiter Dinge passieren.
Das ist ziemlich gut beschrieben, würde ich mal sagen.
Und ich versuche gerade nämlich zusammenzufassen, was da passiert, ohne einerseits zu viel oder auch zu wenig zu verraten. Aber ich glaube, da bin ich dann auch schon bei einem Punkt, der für mich so ein bisschen nicht so geil war. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, da passiert halt einfach nichts.
Ja, ich weiß
nicht. Also es ist schon eine interessante Optik auf jeden Fall. Also deswegen, ich wollte es auch sehen. Wir haben in der Hauptrolle Caleb Landry Jones, der hier den Walter Thirsk spielt. Und ich fand auch Harry Melling hat Spaß gemacht. Ja. Also wir sind in so einer Art feudalem Dorf. Harry Melling ist irgendwie der Landvogt, der Chief, dem gehört das Dorf und alle arbeiten für ihn, aber gleichzeitig kennt er diesen Walter. Und am Anfang brennt eben seine Scheune ab und dann geht es irgendwie darum, wer war das? Dann entdecken sie Fremde und dann müssen die das natürlich gewesen sein, deswegen kommen die eine Woche an den Pranger. Und das ist so, sind glaube ich die ersten 15 Minuten ungefähr. Ja. Ich meine, du siehst auch in den ersten zwei Bildern eigentlich auch schon, wie Caleb Landry Jones irgendwie in Baum beißt. Was auch schon mal. Also
Naturbursche.
Der Film macht in den ersten paar Minuten schon klar, dass es hier irgendwie nicht der normale Standard irgendwie Mittelalterfilm oder sonst was ist. So, weil ich glaube, so Leute, die durch die Natur laufen und irgendwie einfach Bäume anknabbern, ist jetzt doch nicht so ganz normal. Und wird da schön eingefangen und gleichzeitig wird einem auch nie ganz klar, wo es spielt. Es ist sehr alles vage.
Na, Schottland.
Ja, aber nicht so sehr speziell, sondern es fühlt sich schon sehr so, wir sind irgendwo auf diesen Inseln, wir sind irgendwo in einer Zeit, die auch nicht näher definiert wird.
Ja.
So, und hier jetzt passieren jetzt Dinge mit den Menschen.
Ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass man nicht so viel darüber weiß, weil es irgendwie man wird einfach reingeworfen und dann denkt man sich, ich hatte die ganze Zeit so dieses Gefühl so, oh, passiert jetzt gleich irgendwas und irgendwie ist es alles ein bisschen so, sieht sehr schön aus und irgendwie ist es alles total, also die Optik ist super und es ist alles so irgendwie sehr so, es wirkt sehr authentisch, als würde man jetzt wirklich so ein Dorf da sehen, also die auch durch die Akzente natürlich und so, die alle haben und durch das ganze, den ganzen Look der Leute und sowas, also dieses ganze Set-Design und die Klamotten und das alles, das fand ich schon sehr cool und deswegen wird man halt reingeworfen, ist dann irgendwie die ganze Zeit so in diesem.
Ja, es hat schon so eine leicht unheimliche Grundstimmung einfach,
weil
du bist so, was ist da? Ist da überhaupt irgendwas? Oder auch nicht vielleicht? Oder was ist da?
Ja, genau das hatte ich halt auch, dass ich so die ganze Zeit so war, so irgendwie ist es schön und irgendwie ist es cool und irgendwie ist es, habe ich aber auch das Gefühl, irgendwie geht das alles nach hinten los. Oh Gott, oh Gott.
Ja, das fühlt sich auch mal ein bisschen eklig an, weil die halt, wie es eben zu früheren Zeiten ist, es ist alles sehr durchgetreten, die ganzen Klamotten sind gefühlt die ganze Zeit nass von denen.
Ja.
Ist auch immer so alles ein bisschen so.
Das ist alles so ein bisschen eklig einfach, weil die wohnen, also die leben halt so ein bisschen auch im Schlamm und es läuft jetzt nicht super für das Dorf und so. Und deswegen ist es natürlich irgendwie auch alles so, ja, für die Leute auch nicht so super. Und das bringt nochmal mehr so diese Grundstimmung rein. Das fand ich aber eigentlich ganz schön.
Genau, irgendwann kommen dann eventuell noch andere Leute, weil es in Frage gestellt wird, ob Harry Melling überhaupt korrekterweise in dieser Position ist, die er innehat. Und dann war ich zumindest wieder ein bisschen glücklich, weil ich das Gefühl hatte, hier passiert überhaupt mal noch irgendwas.
Ja, ja.
So, weil ich finde schon, es ist schon sehr, ich hatte schon lange das Gefühl, dass der Film ein bisschen auf der Stelle tritt, so die erste Stunde oder sowas. Weil er ist auch noch irgendwie 2 Stunden 13 lang, also ist halt auch nicht mal eben relativ kurz oder sowas.
Ja,
deswegen fand ich schon, ich hatte mir zwischendurch schon auch ein bisschen gewünscht, so hey, gib mir zumindest Hints, ob überhaupt noch was passiert, so nach dem Motto.
Ja, das verstehe ich.
Da muss man schon irgendwie, glaube ich, auch dann sich sehr drauf einlassen können oder halt auch sich drin suhlen können, so ein bisschen, so wie die Schweine in dem Film.
Ja,
nee. Ich meine, das war aber, gab es für mich zumindest ein leichtes Highlight, was mit Schweinen zu tun hat in diesem Film.
Das auf jeden Fall.
Weil es ist trotz allem, der Film zeigt dann auch schonungslos, was halt da so los ist in dieser Zeit, wann auch immer es spielen soll.
Das stimmt. Das ist halt eine Zeit, die dich im Zweifel halt einfach,
zerkaut und ausspuckt.
Zerkaut und ausspuckt und mit dir macht, was sie will. Und dann ist es halt so. Ich verstehe auf jeden Fall diesen Punkt, dass halt nicht so viel passiert. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, die Zeit. Ich finde es auch schön, wie das quasi die Charaktere dadurch ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen dadurch, dass man einfach viel Zeit verbringt, gerade mit dem Walter, also diesem vom Caleb Landry Jones gespielten Charakter. Den ich übrigens sehr mag, den Schauspieler, der ist, ich finde, der liefert immer ab. Und einfach durch diese lange Zeit, die man mit den Leuten verbringt, fühlt man sich dann irgendwie auch ein bisschen zu denen so, also fühlt man sich ein bisschen auch vielleicht wie Teil dieser Gemeinschaft, also jetzt nicht komplett, aber dass man halt einfach selbst, wenn nichts passiert, hat man so, man sieht halt diese Charaktereigenschaften der Leute immer wieder und dann hat man halt auch im späteren, wenn irgendwas passiert, fühlt man vielleicht ein bisschen mehr mit denen mit. Und deswegen fand ich das auch teilweise gut, dass der sich eben auch ein bisschen Zeit lässt. Aber wenn man jetzt erwartet, dass die ganze Zeit boom, boom, boom irgendwas passiert, irgendwie im Midsommar-Style oder so, oder dann, ja, dann ist es vielleicht...
Ich glaube, selbst da würden dir manche Leute sagen, wie bei Midsommar passiert viel.
Nee, das meinte ich ja eben, ja, dass ja. Es nicht so ist. Und
ich meine, für viele Leute ist ja Midsommar schon sehr langsam und dass da nicht so viel passiert.
Ja, ja gut, wenn Midsommar zu langsam ist, dann ist das, vielleicht, das dann ist der Film nichts. Auf jeden Fall gar nichts. Ich finde Midsommar ist der... Gut, ich will jetzt keinen Midsommar-Talk starten. Das ist mein Lieblingshorrorfilm, aber... aber es ist ja, es schlägt natürlich ein bisschen so in eine Kerbe von Midsommar und The Wicker Man, wie du das schon auch meintest, ist halt irgendwie so dieses Okkulte, dieses alte Dorf, dieses Gemeinschaftsding ist natürlich dann Teil davon, aber es ist, ist jetzt nicht komplett so
ja, du hast auch
das Gleiche dann, oder irgendwie auf einem Level ja, vielleicht.
Warum ich auch diese krassen Wicker Man Vibes hatte, war vor allen Dingen einfach so diese Location so ein bisschen und weil in dem Film halt auch diese Zeit, in der das diese eine Woche, die da vergeht oder diese Zeit, die da eben vergeht, da haben die ja auch dieses Erntedankfest mehr oder weniger. Ja, ja. Und es geht um irgendwie halt auch ihr Verhältnis zur Natur und sowas, was ja ein großes Thema bei Wickerman ist. Deswegen, also ich finde schon, man merkt schon deutlich, auf welchen Spuren dieser Film einfach wandelt so ein bisschen.
Ja, das auf jeden Fall.
Für mich hat es das nicht ganz erfüllt, aber ich habe das trotzdem auch nicht komplett bereut, gesagt zu haben, ich gucke mir das jetzt an oder so. Ja. Bin auch immer gerne zu haben für sowas. Hätte mir nur ein bisschen mehr gewünscht.
Ja, allein, also ich finde allein für die, wie es aussieht und für diesen ganzen Production Value und so, finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall schon und auch für das Schauspielerische. Aber ja, wenn man jetzt tatsächlich riesiger Fan von The Wicker Man ist oder von Midsommar oder ähnlichen Sachen, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz auf dem Level für die Person, aber ich denke, das ist auch wieder Geschmackssache und da kann ich mir auch vorstellen, dass Leute das sehr lieben, einfach durch die ganzen Vibes.
Yes. Dann geht es einfach, ich gucke gerade so auf die Filmstarts dieser Woche drauf und ich würde fast behaupten, das ist somit der speziellste Film, wenn ich jetzt von den zwei Dokus absehe, so ein bisschen. Es ist halt schon ein sehr eigener Film.
Ja, das
und das deswegen ist immer schön, freuen wir uns auch, wenn sowas ins Kino kommt.
Aber es gibt eine neue Erfindung auf dem Videomarkt. Tatsächlich? Ja, Instant-Kassetten. Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist. Ach.
Genau. Bei uns gibt es die Filme nicht, bevor sie abgedreht sind, sondern erst danach. Und zwar hier bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und dafür machen wir gleich auch mal ein etwas anderes Musikbett, weil wir, glaube ich, beim größten Filmstart der Woche sind. Habe ich uns hier die passende Musik mitgebracht. Denn es soll gehen um Mission Impossible. Teil 8, The Final Reckoning, die endgültige Abrechnung. So, dazu haben wir hier den Jin, der hat ihn schon gesehen auf jeden Fall.
Und jawohl.
Jetzt, Toni, du hast auch geguckt.
Ich habe auch geguckt. Ich habe auch mir am Dienstag noch vorher Part 1 nochmal angeguckt. Dead Reckoning Part 1.
Ja, heißt jetzt ja, der jetzt nur noch Dead Reckoning heißt.
Na, jetzt heißt er The Final Reckoning.
Ja, der neue, aber der davor darf jetzt offiziell, ist jetzt nur noch Dead Reckoning, weil das Part 1 haben sie ja gescrapped, jetzt, weil der letzte ja jetzt nicht Part 2 heißt, sondern Final Reckoning.
Aha, okay, gut. Also auf jeden Fall habe ich mir den nochmal angeschaut. Damit ich auch weiß, um was es geht im großen Finale und damit ich das ja keine Probleme habe, irgendwie Zusammenhänge zu erkennen. Aber das hätte ich mir auch sparen können. Ja, also man kann getrost jedem sagen, wer also Interesse an diesem Film hat, vielleicht Tom Cruise nochmal zu sehen. Er braucht keinerlei Vorkenntnisse aus dem vorangegangenen Film. Die werden groß und breit nochmal ausgebreitet und erklärt, damit es auch wirklich jeder versteht, worum es hier geht. Wir können es ja trotzdem nochmal kurz also zusammenfassen. In Dead Reckoning im ersten Teil war Ethan Hunt, Tom Cruise, also hier auf der Jagd nach dem Schlüssel, den er braucht, um die Entität, die sich also im Cyberspace World weltweit eingenistet hat, um sie unschädlich zu machen. Und wie das so ist bei so einem allmächtigen Werkzeug, sind da natürlich viele Parteien interessiert. Und Ethan Hunt hat also entsprechend viele Widersacher, die ihm das Leben schwer machen. Und manchmal macht er sich das Leben auch selber schwer. Es muss ja möglichst alles möglichst spektakulär und aufregend sein. Und natürlich will da der zweite Teil jetzt hier, also The Final Reckoning, keinen Unterschied machen, sondern ja eher noch einen draufsetzen. Und deswegen begrüßt uns also Tom Cruise auch vor dem Film nochmal ganz persönlich und wünscht uns viel Spaß bei diesem Film und freut sich, dass wir dafür ins Kino gekommen sind. Denn seiner Meinung nach gehört dieser Film auf die ganz große Leinwand. Und da baut sich schon nochmal so eine Erwartungshaltung auf. Aber also insgesamt muss ich sagen, reduziert sich der Film auf zwei wirklich geile Action-Szenen. Und ansonsten ist es doch ein etwas schwacher, enttäuschender Abschluss aus meiner Sicht.
Ja, ich würde das mal mit dieser komischen Begrüßung noch aufnehmen, weil ich irgendwie finde ich es cool, aber irgendwie auch ganz komisch. So, wie stark er da auch nochmal betont, dass alles, was bis jetzt passiert ist, dahin gelaufen ist, auf dieses Finale zuläuft und sowas. Also so viel ich, so was ich sonst auch irgendwie für Antipathien für Tom Cruise teilweise hege, finde ich das halt immer eigentlich ganz cool, dass er sich so sehr für Kino einsetzt tatsächlich und dass er da dann sich hinsetzt und nochmal so eine extra Cruise-Botschaft, sag ich mal, aufnimmt für alle Leute, die sich den Film im Kino angucken und sagt, hey, danke, dass ihr das im Kino guckt und sowas. Und ja, das gehört auf die große Leinwand. Und da würde ich ihm auch zustimmen, weil mir ging es dann, glaube ich, nämlich auch ein bisschen ähnlich. Ich war jetzt auch nicht 100% begeistert und sowas. Aber ich bin der Meinung, also um das schon mal vorwegzunehmen, wenn ihr euch diesen Film irgendwie angucken wollt, dann im Kino.
Ja,
so, also weil Fall. Wenn, dann, das gehört schon auf die maximal größte Leinwand, die möglich ist irgendwie. So, weil da entfaltet es sein volles Potenzial. Ansonsten, ja, ich habe mir letzten Donnerstag nochmal angefangen, die komplette Reihe anzugucken. Und habe einfach nochmal alle durchgeguckt. Alle Mission Impossible Filme. Und weil ich auch dachte, ist vielleicht ganz okay. War zum Teil hilfreich, aber...
Also es ist natürlich, es gibt schon ein paar, so ein paar kleine Fanservices jetzt.
Aber ich habe auch das Gefühl, ich hätte nicht alles nochmal
gucken müssen. Nee, also man muss das sicherlich nicht alles nochmal schauen. Ich habe auch durch mehr oder weniger zufällig, es lief ja nun einfach im linearen Fernsehen sehr viel noch an Tom Cruise Filmen, auch eben die alten Mission Impossible Teile. Ich hatte da also zufällig jetzt die Woche nochmal so nebenbei den ersten gesehen, ich glaube auch den dritten. Und ja, wenn das dann noch so frisch ist, dann gibt es halt ein paar Anspielungen in dem Film, die ganz gut funktionieren. Es gibt auch einen, wie ich finde, sehr gelungenen, sehr geilen Auftritt einer Figur aus einem der älteren Teile, die schon ein bisschen in Vergessenheit zu geraten schien, aber hier nochmal einen sehr schönen Auftritt hat, wie ich finde. Und man merkt da schon, dass versucht wurde, diese alten Filme alle nochmal mit ins Boot zu nehmen und das möglichst zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Es ist aber am Ende dann doch so insgesamt von der Story her, die ja schon recht dünn ist, auch wenn sie unglaublich kompliziert ausgerollt wird.
Das beste Beispiel für den Spruch unnötig kompliziert, also wirklich komplett unnötig, ja. Extrem kompliziert.
Merkt man eben doch, dass es war nicht von Anfang an auf 8 Filme ausgelegt, ne? Und schon gar nicht auf das, was jetzt in den letzten 2 Filmen passiert, sondern es wird da jetzt versucht, das, was in den vorherigen Filmen passiert ist, so ein bisschen umzudeuten, dass es mit dem zusammenpasst, was jetzt noch passiert. Und das merkt man, dass es da nicht so aus einem Guss ist, das Gesamte, dass es eben doch ein bisschen aufgesetzt wirkt, und das macht es ein bisschen schwierig, oder hat es für mich ein bisschen schwierig gemacht, wirklich sich da auf das einzulassen. Hat aber tatsächlich auch ein Stück weit dafür gesorgt, dass ich nochmal erkannt habe, wie viel besser und wie gut der erste, der Dead Reckoning Part 1 eigentlich war.
Naja, da würde ich jetzt nicht immer 100% mitgehen, aber ich finde es zumindest auch ganz cool, weil ich auch gedacht habe, es hilft ihnen fast schon ein bisschen an der Stelle jetzt, dass die anderen Filme auch schon meistens einfach so waren, wir müssen uns irgendwas aus dem Arsch ziehen, damit er sich losbewegt und diese Story in Gang kommt, in gefühlt allen vorherigen Teilen, und man fast nie wirklich erfährt, weil halt jeder Film gefühlt von einem wirklichen MacGuffin lebt, der komplett nicht wirklich auf die Handlung einzahlt. Da können sie das jetzt einfach rausziehen und sagen, ja, übrigens, das da hatte was mit dem jetzt hier zu tun, weil es halt damals nie ausgesprochen wurde, was es genau ist. So. Ich weiß, dass wir noch einen hier hinsitzen haben, der, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß hatte als wir im Kino, weil ich bin ja auch bei uns so begeistert. Ich glaube, Jin, du hattest ein bisschen mehr Freude, glaube ich.
Also ich kann mir vorstellen, dass ich den hier am meisten Spaß dran hatte. Ich habe auch nicht alle Mission Impossible Filme gesehen. Ich habe so ein paar irgendwie mal irgendwann random im Fernsehen früher geguckt. Also ich glaube, irgendwie einen von den ersten drei, dann irgendwie Fallout, Phantom Protocol, irgendwelche. Ich weiß leider nicht genau welche, weil die verschwimmen alle so ein bisschen, wie das bei Mission Impossible halt so ein bisschen ist. Die sind ja alle schon ähnlich in ihrer Mache, haben natürlich verschiedene Stunts, ja, verschiedene Orte, irgendwie verschiedene Charaktere, aber am Ende ist es immer irgendwie, wir müssen dieses Ding holen und um das zu holen, müssen wir jetzt entweder aus dem Flugzeug springen oder das höchste Gebäude der Welt erklimmen oder irgendwo ganz tief in eine Schlucht rein oder dies oder das. Aber an sich habe ich mit denen schon immer sehr viel Spaß gehabt, irgendwie,
gut, die ich geguckt habe. Dass die für dich alle so ein bisschen verschwimmen, dann spricht das dafür, dass du irgendwas zwischen 4 und 8 geguckt hast, weil ich finde, das sind die auch am ehesten optisch sich sehr ähnlich sehen.
Ja, einfach gut,
die ersten kann drei sein.
Ja, gut, aber
da siehst du immer noch so den Unterschied.
Aber ich habe die auch, also manche davon sind auch schon ewig lange her. Die habe ich irgendwie als früh Jugendlicher geguckt, da verschwimmt ja eh alles nochmal ein bisschen mehr. aber ich muss sagen, also ich bin auch in Dead Reckoning reingegangen nicht mit der Erwartungshaltung, so, das wird jetzt alles super viel Sinn ergeben und das wird alles die Story wird fantastisch sein und das wird alles, sondern ich gehe da immer schon rein mit, ich will einfach nur Spaß haben, ich will coole Stunts sehen, ich will einfach irgendwie auch ein paar Sachen, die keinen Sinn ergeben, ignorieren und ein bisschen dies und das. Und wenn man da also mit der Erwartung reingeht, so bin ich jetzt auch in den gegangen, dann macht das schon Spaß, finde ich. Also ich saß im Kino und es gibt natürlich auch viele Momente, in denen ich einfach lachen musste, weil es so bescheuert ist. Und jetzt nicht, weil der Film das extra so macht, nicht in den Filmen, wo die irgendwie lustig sein wollen, sondern in den Filmen, wo sie ernst sein wollen und es einfach ein bisschen lächerlich ist, musste ich dann auch lachen, was aber natürlich zum Unterhaltungswert dann auch wieder beiträgt. Wenn man das alles komplett ernst nehmen will, dann ist es, glaube ich, auch eher, wie ihr gesagt habt, jetzt wird auch einigen der Älteren, glaube ich, nicht gerecht, aber also Spaß hatte ich damit auf jeden Fall schon und die Action-Szenen sind natürlich wieder auch einfach super und es ist auch ein bisschen over the top an manchen Stellen, was aber irgendwie auch einfach Spaß macht. Und dieses ganze überliegende KI-Ding und dieses, das ist natürlich jetzt auch voll in der Zeit und blabliblub, das fand ich jetzt gar nicht mal so, wo ich sage, oh krass, das, krass, wie die jetzt was zu KI machen, ist ja wirklich genial. Aber an sich, also es ist eine Story, die total kompliziert ist, die aber irgendwie trotzdem dieses nukleare Kriegszerstörung, die Dritter Weltkrieg-Ding irgendwie ein bisschen anreißt, was ich trotzdem immer relativ interessant finde, weil es natürlich auch in unser aller Leben so ein Ding ist, was halt irgendwie nie wegzudenken ist, weil es eben einige Atommächte gibt und dann ist es halt, und deswegen finde ich den Gedanken natürlich schon trotzdem interessant, dass es halt irgendwie dann doch eine Bedrohung gibt, die tatsächlich das zur Folge hätte, dass vielleicht irgendwie mal ein Land alle Atommächte auslöschen will oder sowas, aber das wird fast jetzt auch schon zu viel vorweg, aber es ist so ein Thema, was über allem liegt, was ich dann schon trotzdem interessant fand, auch wenn es ein bisschen wirr ist.
Also die Story ist ja auch nicht hanebüchen, das muss man natürlich ja mal sagen. Die ist halt einfach nur dünn.
die ist halt wirklich so.
Wir haben ja gesagt, also aus dem ersten Teil, seitdem haben sie diesen Schlüssel gesucht und jeder weiß, was in diesem Film, in dem Film jetzt passiert. Sie finden natürlich das Schloss zu dem Schlüssel und am Ende, naja, wird sich alles irgendwie fügen. Ne? Da muss man jetzt kein Hellseher für sein und noch niemanden für spoilern. Aber wie du sagst, einfach der Weg dahin ist halt unterhaltsam und fürs Kino wirklich gut. Was ich halt ein bisschen problematisch mit dem Film jetzt, mit dem letzten finde, ist, dass der von den 160 Minuten Laufzeit, die er knapp hat, irgendwie gefühlt 90 oder 100 damit verbringt, nochmal zu erklären, was jetzt in dem vorherigen Film passiert ist und wie der Plan aussieht, um das jetzt zu einem Ende zu bringen. Und du hast irgendwie das Gefühl, ja, das habe ich jetzt schon dreimal gehört, nun macht's doch aber auch mal. Ja,
da würde ich auch mitgehen, dass diese 170 oder fast 3 Stunden Laufzeit, die der Film hat, ich fand die letzten beiden schon teilweise ein bisschen lang. Also Fallout ging noch mit seinen knapp unter 2,5 Stunden, der letzte war schon 160 Minuten. Als ich mir den jetzt letztens zu Hause nochmal angeguckt habe, dachte ich auch schon so, boah, das zieht sich alles teilweise, also auch diese Stunts sind teilweise, finde ich, zu weit ausgewalzt. Und auch hier bei den Stunts ging es mir auch so, und vor allem, also ich hatte das Gefühl, ich saß im Kino drin und guck mir erstmal ein YouTube-Zusammenfassungsvideo an.
Ja.
Weil ich, also das fand das ich wirklich jetzt nicht komplette Scheiße, aber ich war halt schon so, ey, ich gehe halt ins Kino, Film zu gucken, und was kriege ich? Die erste halbe Stunde ist basically ein YouTube-Recap mit den Best-of-Szenen aus den anderen 7 Mission Impossible-Filmen, und das fand ich halt ein bisschen frech teilweise. Und auch im Laufe des Films kriegst du so oft irgendwelche Flashbacks und halt immer wieder die Best-of-Szenen aus früheren Teilen, wo ich so bin, ja, okay, ich verstehe es schon, ihr wollt irgendwie hier nochmal Referenzen machen und es irgendwie versuchen zusammenzuknoten, aber ich bin so, lass es doch einfach. Also mein Gedanke war oft so, wenn du allein das alles raustust, diese ganzen Flashbacks und sonstiges und dieses Zusammenfassungskram,
dann ist der Film nur noch halb so lang.
Dann ist der Film halt nur 2 Stunden lang oder sowas oder ein bisschen länger, aber dann hat er auch, finde ich, eine gute Länge einfach, dass ich halt nicht irgendwann da sitze und mir so denke, ja, okay, ja. Also vor allen Dingen als jemand wie ich, der jetzt auch nochmal alle nachguckt, hat das halt erst recht so. Ja, Leute, ne? Oder auch zwischendurch wird dann irgendwie Sachen gezeigt und dann sprechen sie es nochmal danach aus, was ich auch ganz komisch fand, dass sie gerade in dieser ersten Hälfte, ersten Stunde bis 1,5 Stunden hast du ständig Zusammenfassungen per Bild, was passiert ist, mit Best-of-Szenen, und dann sitzen die zusammen in irgendeinem Raum oder sitzen oder laufen irgendwo lang oder sowas. Und erzählen sich das auch nochmal, was passiert ist, um nochmal zusammenzufassen, was wir alles hatten. Wo ich auch so bin, so, muss das sein? Und auch wenn wir wieder beim Thema sind, Tom Cruise Running, da war ich auch ein bisschen so, ja, es ist ein lustiger Gag, dass Tom Cruise gerne irgendwo, dass Christopher McQuarrie gerne Tom Cruise filmt, wie er rennt. Aber auch das dachte ich hier wieder zwischendurch so, ja, okay, ich hab's verstanden, er kann rennen. Aber ich brauche halt keine 3 Minuten, wie er einfach nur rennt. So, auch teilweise bei Szenen, wo ich so dachte, das ist doch hier einfach unnötig. So.
Ja, es ist an vielen Stellen das ein bisschen drüber, aber es ist trotzdem weiterhin unterhaltsam. Und wir können ja nochmal, wie gesagt, darauf eingehen, nach der Hälfte des Films nimmt das Ganze ja dann doch auch wirklich nochmal ein bisschen Fahrt auf.
Da passiert
und vor allem eben gibt es eben 2 längere Actionsequenzen, die wirklich einfach nochmal das, da holen sie nochmal alles aus der Technik und auch aus Tom Cruise als Stuntman in Anführungszeichen raus. Ne? Wir haben ja gesagt, er hat also diesen Schlüssel und er findet dann natürlich auch das Schloss dazu in dem gesunkenen U-Boot. Und ja, natürlich wäre Tom Cruise oder Ethan Hunt nicht Ethan Hunt, wenn er dort einfach reingeht, holt, was er braucht und wieder geht, sondern ja, das U-Boot, das entwickelt dann auch noch ein gewisses Eigenleben, und Tom Cruise hat mit allerlei Unterwasser-Action dort zu tun, um dort lebend wieder rauszukommen. Das ist also einfach wirklich optisch sehr gelungen inszeniert, wenn dort also Torpedos ins Wasser fallen, die auch wirklich so dieses physische Gefühl von so einem Torpedo, der eben, keine Ahnung, ein paar 100 Kilo, wenn es reicht, wiegt, wenn der da reinfällt, und nicht, dass es einfach nur ein Pixel-Torpedo ist, der da reinplumpst. Ja. Mag vielleicht so gewesen sein, aber das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und dann natürlich das Finale, als er sich also an so ein Doppeldecker-Flugzeug hängt und dort irgendwie, und du siehst, dass er also wirklich dort, dass der da wirklich dran gehangen hat und dass das nicht aus dem Computer kommt, und das ist einfach geil.
Das ist irgendwie geil. Ich war tatsächlich nur so ein bisschen so, dass ja, aber wir hatten es ja auch schon. Also wir haben ja literally, also gerade das mit dem Flugzeug, das gab es schon so ein bisschen. Und das ist mir bewusst geworden, als ich jetzt die ganze Reihe geguckt habe, was mein großes Problem mit der Figur Ethan Hunt ist, und wo ich jetzt dann einen Vergleich zu James Bond ziehen würde, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass der hat das Finale vom letzten Film ein bisschen besser für mich funktioniert, ist, ich habe das Gefühl, Ethan Hunt ist ein Superheld, also seine Superkraft ist Glück, weil sehr oft auch sehr viel damit erklärt wird, dass er auch, ab einem gewissen Punkt macht er das ständig in den Filmen, und in den letzten beiden Filmen fand ich schon extremst arg, dass er ständig sagt, ja, hast du einen Plan? Nee, wir machen einfach, und es funktioniert halt. Und ich habe auch in diesem Film das Gefühl, sie tun so, als wäre die World, also als wäre die Welt so das at stake.
Dreht sich
aber
um.
Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es wirklich eine hohe Fallhöhe ist. So, ich habe auch in den Actionsequenzen oder sowas Also ich saß da beim Kinosessel und dachte so, geil, er hat das echt gemacht, das ist schon krass. Aber ich hatte nie, der Film hat es für mich nie geschafft, eine Form von Gefahr oder Angst um Ethan Hunt für mich da zu machen. Na, ich hatte nie Angst davor, dass ihm irgendwas zustößt oder sowas. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, das, glaube ich, die ganzen Stunts, die er macht, die Verrückten, die wären noch krasser, wenn ich auch als Zuschauerin teilweise das Gefühl hätte, okay, hier geht's auch wirklich um ihn und ich nicht da sitze und denke so, ja, ist schon krass, was Tom Cruise macht. Aber ich weiß halt eh, dass alles gut geht.
Ich glaube, das ist eine Frage, wie du an den Film rangehst. Weil jeder weiß, dass Ethan Hunt unbesiegbar ist. Und Ethan Hunts größte Superkraft ist nicht Glück, sondern das Drehbuch.
Ja, aber das ist ja das Glück im Grunde in der Story.
Dann ja, nur, ne? Natürlich, natürlich. Du hast vollkommen recht. Es gibt auch hier ein paar Szenen, die sind dann wieder Hanebüchen. Also wenn er dann da nur oberkörperfrei durch die Beringsee schwimmt, oh aus, keine Ahnung, 300 Metern Tiefe auftaucht und alles, was sie vorher erzählt haben über Dekompression und Ausatmen, dass die Lungen nicht platzen, alles, ja, egal, es ist halt Ethan Hunt, der ist unbesiegbar. Wenn man sich daran stört, dann ist diese ganze Mission Impossible-Reihe nichts für einen. Mission Impossible ist einfach das Staunen über die Action, die da auf der Leinwand passiert, für mich jedenfalls, eben in Kombination mit dem Gedanken, der hat das echt gemacht. Das ist nicht nur aus dem Computer. Na? Und das ist einfach, das ist für mich der Bohr-Effekt. Wenn ich wirklich dort reingehe und sage, ich will mich mit der Figur identifizieren und ich will mitleiden mit der Figur, dann ist Mission Impossible die vollkommen falsche Filmreihe. Auch das kann man ja sagen, es ist nun mal der letzte Teil und vielleicht werden nicht alle Guten überleben. Das hat einfach nicht die emotionale Tragweite, wie das in anderen Filmen ist.
Ja, sorry, ich habe gerade noch ein bisschen mehr Technik.
Mit welchem Auge guckst du die Filme? Sagst du auch, du willst es eher, dir fehlt so dieser emotionale Unterbau, weil den habe ich nicht zu Ethan Hunt. Überhaupt nicht. Habe ich aber auch nie erwartet von einem Mission Impossible Film.
Ja, also da muss ich auch sagen, so dieses, wenn man da, ich weiß nicht, manche haben das vielleicht mehr, dass sie einfach auch, wenn sie damit irgendwie aufgewachsen sind oder wenn sie das schon immer, dass man da mehr so damit mitfühlt. Ich glaube, die Person, mit der ich irgendwie am meisten mitfühle in den Filmen, ist Benji, der von Simon Pegg gespielt wird, einfach weil ich da zu dem Schauspieler auch mehr Verbindung habe. Aber also es ist jetzt nicht komplett ohne Gefühle. Also ich musste auch, also das ist jetzt für mich nicht ungewöhnlich, aber ich musste auch am Ende des Films dann trotzdem wieder weinen, weil es irgendwie dann schon am Ende ein bisschen schön so ineinander übergeht. Also jetzt nicht ganz, ganz am Ende, aber ein bisschen, ich will jetzt nichts verraten, aber eine Szene in der Nähe des Endes, die dann irgendwie, wo ich mir schon dachte, ach, ist schon schön, ach komm, die sind doch schon alle, sind die nicht alle süß? Und dann ist man, dann wird man so, wenn man im Kino sitzt, dann einfach irgendwie überrumpelt. Also es ist nicht komplett, ich bin nicht komplett gefühlslos, was das angeht, aber dass man keine Angst um Ethan Hunt hat, das ist natürlich so ein gegebenes Ding. Ja. Einfach weil, also ich gehe jetzt nicht in einen Mission Impossible Film rein und denke mir, boah, hoffentlich schafft's Ethan Hunt. Also ich glaube nicht, dass irgendwann denkt, genau. Das war jetzt bei dem letzten nochmal eher so, weil man denkt, okay, wie rappen sie es ab? Also wie, was passiert denn? Es könnte ja schon sein, dass irgendwie...
Ich lasse es mal verstecken, den Vergleich.
Aber man weiß es eben nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist mein Punkt, vielleicht auch der Vergleich, wo du gerade eventuell drüber nachgedacht hast, wir wissen ja, es ist der letzte Film, deswegen hatte ich halt gehofft, vielleicht kriegen sie es hier wenigstens hin, dass sie es halt, ne, wie gesagt, mein emotionaler Vergleich ist dann irgendwie James Bond oder sowas, wo ich halt das Gefühl hatte, auch wenn ich weiß, dass es da weitergeht, dass das halt eher, dass es ein ähnliches Ende vielleicht finden könnte und ich glaube, ich hätte es auch nicht schlecht gefunden.
Ja, also, aber
und deswegen hätte ich gedacht, wenn ein Film, klar kann man sagen, die Reihe hat nie davon gelebt, dass sein Leben at stake war oder sowas. Ich finde aber, es gibt schon andere Filme, wo du das mehr mitbekommst, dass du immer das Gefühl hast, es ist mehr at stake. Gerade auch, wenn du jetzt diese Dekompressionsgeschichte ansprichst oder sowas. Das ist dann ein anderer Punkt in dem Film. Sie haben zwar einen Countdown teilweise dastehen, wo es um die Zeit geht, aber so ein richtiges Gefühl für Zeit und Raum, wie schnell die immer überall sind oder sowas, kriegst du halt auch nicht wirklich, was ich irgendwie schade finde, weil ja, es ist Globetrotting, Spionage-Ding, weltumspannend alles. Aber ich war so, da hätte man teilweise, glaube ich, noch viel, viel spannendere Sachen einfach draus machen können. So. Und dann weißt du halt, das ist der letzte Film, oder der anscheinend erstmal letzte Film, ne? Wer weiß, kann ja trotzdem noch weitergehen. Wo ich mir dann auch gedacht hätte, vielleicht hätte es dann einfach ein anderes Ende fast noch besser getan.
Ja, also so. um noch kurz bei diesem Vergleich zu James Bond zu bleiben, die James Bond-Reihe ist mit dem Antritt von Daniel Craig als neuem James Bond auch in eine ganz andere Richtung nochmal gegangen als Mission Impossible. Das ist genau das, was ich eben meinte. James Bond wurde mit der Besetzung durch Daniel Craig verletzlich gemacht. Der war die alten James Bonds waren auch unbesiegbar, auf gut Deutsch. Ne? Um die musstest du ja auch nie Sorgen machen. Bei Daniel Craig war das dann anders. Und über die verschiedenen Bond-Teile ist da einfach eine Figur gezeichnet worden, zu der man am Ende im letzten Bond-Film eine andere Beziehung hatte als zu Ethan Hunt. Ethan Hunt ist eine Comicfigur. Und James Bond, zumindest als Daniel Craig, war ein relativ realistischer Geheimagent, der Schwächen hatte, der nicht unbesiegbar war und mit dem man da einfach mehr mitfiebern konnte. Und deswegen hatten die wirklich dort die Möglichkeit, in dem letzten Bond-Teil das emotional packender zu inszenieren, als das mit einem Mission Impossible-Teil nach den Vorgeschichten möglich gewesen wäre. Und das ist aber deswegen auch nichts, was ich jetzt von diesem letzten Mission Impossible-Teil erwarte, sondern man weiß relativ genau, was man da kriegt. Ein bisschen schade, wie gesagt, finde ich, dass einfach so viel am Anfang nochmal wieder ausgerollt und nochmal erklärt und nochmal erklärt und nochmal rückgeblendet werden muss. Das tut dem Film insgesamt nicht gut. Aber es ist ein Abschluss, der sich gut in dieses Gesamtkonstrukt einreiht, ohne dort jetzt großartig abzufallen.
Ja. Punkt. Das ist okay. Ich bin ein bisschen anders, aber das ist okay. Ich weiß, kann euch noch kurz berichten, dass Lars auch ein bisschen zu drüber fand und sowas. Aber ich glaube, grundsätzlich können wir, glaube ich, alle sagen, ich glaube, da wäre Lars auch dabei, wenn wir sagen, guckt euch das, wenn ihr nur das geringste Interesse daran habt, im Kino an, auf jeden Fall.
Ja.
Dafür lohnt sich es auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt dazu kommen, wo man sich denn angucken kann im Kino.
Überall. Welch ein Wunder, genau.
irgendwie, er läuft in jedem größeren Multiplex. Sinister, Cineplex, UCI, im Cinemax, im Prisma, sogar in Passagekinos und im Regina. Genau. Wenn ihr Bock habt, euch auf die knapp drei Stunden einzulassen, guckt. Es gibt auch einige Vorstellungen mit Pause. Vielleicht brauchen die auch manche. Schauen wir mal.
Das wird heute ein wundervoller Tag. Ja, Sir, ein wundervoller Tag.
Genau, wir haben auch einen wundervollen Tag. Und sind... Na? Haben einen wundervollen Tag mit den...
Filmstarts der Woche.
Genau, und dann begrüße ich einmal Jasmin und hoffe, dass das hier funktioniert. Ah ja, Moment, ich muss das hier leiser machen. Und dich ein wenig lauter. Hallo.
Sehr gut.
Wundervoll. Das ist doch, klingt doch gar nicht mal so schlecht. So, hallo Jasmin.
Hey.
Wir haben es geschafft. Du bist auch dabei. Du hast nämlich auch noch Dinge gesehen. Du hast nicht nur mir Musik geschickt und mich influenced, was ich für Musik hier spielen kann oder sowas, weil ich ja immer ein bisschen sonst immer dieselben 5 Songs spiele.
Ja, ich habe dir ein bisschen Hip-Hop von unhöflichen Frauen mitgebracht.
Da sind wir, glaube ich, immer alle gut dabei. Lisa Marie gibt auch schon Daumen hoch, wundervoll. Und du hast sogar, ich nehme das einfach direkt als Überleitung für den ersten Film, du hast nämlich auch ein Biopic geguckt über einen Musiker.
Absolut, ich habe Monsieur Aznavour geguckt über Charles Aznavour. Das ist ein Musiker, der ja in Frankreich so ja, Mitte 20. Jahrhundert unterwegs war und französische Musik durchaus beeinflusst hat. Der kriegt einen Biopic, das relativ standardmäßig der Biopic-Formel folgt. Wir bekommen seine... einfachen Anfänge als armenischer Immigrant in Frankreich und wie er dann die Musik für sich entdeckt, aber seine Reibeisenstimme und eben auch, dass er ja nicht aus Frankreich ursprünglich kommt, sind Hindernisse für ihn, die er erst überwinden muss. Aber mit Überzeugung und der Unterstützung eines Umfelds, unter anderem auch Edith Piaf und andere Figuren der französischen Musikgeschichte, gelingt ihm dann der Durchbruch und seine Musik trägt ihn zu Welterfolgen. Bei ihm endet das Ganze dann nicht ganz schlimm tragisch, aber das ist halt einfach der Biografie geschuldet. Aber wir kriegen eine im Grunde Rags to Riches Geschichte, die auch schön ausgestattet. Also wir kriegen da die halt Frankreich in verschiedenen Zeitepochen mit historischer Mode, mit historischer Musik, mit gutem Dekor präsentiert. Also es ist, wenn man halt einen Musikbiopic gesehen hat, weiß man, wie dieser Film verlaufen wird. Nur eben halt speziell für diese Geschichte. Und er hat dann auch wieder auch so ein Leben, das sich dafür anbietet, was sicherlich dazu beigetragen hat, das zu verfilmen. Aber man bekommt halt eben nochmal eine französische Perspektive auf das Ganze, wie die das umsetzen und wie in Frankreich Musikindustrie im Mid-Century funktioniert. Das sehe ich durchaus auch als einen Gewinn. Also man kriegt halt was Neues präsentiert in einem altbekannten Genre und eben mit einer durchaus gewissen Meisterschaft des Genres und ordnet ihn eben auch in die Musikgeschichte ein, dass am Ende ein Dr. Dre Sample, wo er mit drin war, gespielt wird und so der Rahmen zur heutigen Musik geschlossen wird. Wenn ihr Charles Aznavour mögt oder euch dafür interessiert oder gern Historienfilme, Kostümfilme, Biopics seht, dann ist Monsieur Aznavour exakt das Richtige für euch. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist eine relativ simple Sehentscheidung hier. Ich habe es nicht bereut, hingegangen zu sein, aber es ist auch mein Jam.
Das ist doch wundervoll. Ja, ich hatte irgendwie jetzt vor kurzem erst nochmal gesehen, dass der irgendwie im Marketing genutzt wird, dass Timothy Chalamet davon gesprochen hat, wie einflussreich er den fand oder sowas. Und ich dachte mir so, das ist cool, ich habe von diesem Typen noch nie was gehört. Oder sagt jetzt auch, dass er irgendwie das Drain mal gesampelt hat oder sowas. Gut, das überrascht mich jetzt nicht, dass der irgendein Hip-Hop-Künstler den mal gesampelt hat, weil die haben gefühlt alles irgendwann mal irgendwo gesampelt. Aber ja, es macht zumindest, finde ich, ein bisschen Interesse für mich. Und klingt doch ganz gut, auch wenn es jetzt einfach so einfach mal nochmal jemand anderes halt.
Das Interesse trägt dich kurzweilig durch den Film, würde ich sagen. Wenn es da ist, dann ist es da. Und wenn es, ja, genau, also es war ein erwartbarer Film. Läuft in der Passage der Schauburg, dem Regina und dem Lux. Und Empfehlung für das, was es ist.
Wundervoll. Und dann schauen wir mal, nee, Lars ist noch nicht da. Aber du hast noch einen Dokumentarfilm gesehen, Jasmin, wenn ich das hier richtig im Kopf habe. Und zwar über Museen. Ich habe auch kurz überlegt, ich habe leider die Zeit nicht mehr gefunden, aber ich fand, das klang nicht komplett verkehrt. Es geht um Archiv der Zukunft. Ein Dokumentarfilm, bei dem es um Museumsarbeit geht und Kuration, wenn ich das, glaube ich, gerade richtig mitgekriegt habe. Und wie Präparate und sowas alles hergestellt werden für Museen. Oder? Da war irgendwie, wie das alles läuft.
Ja, genau. Es geht ums Naturkundliche Museum in Wien und führt dann halt hinter die Tore der sozusagen der inneren Museumsarbeit und stellt halt auch die Fragen, wozu hat ein Museum Wert über halt das Touristische hinaus? Wofür hat man Sammlungen? Und die Antwort ist bereits der Titel. Das ist ein Archiv der Zukunft. Sie betreiben Grundlagenforschung, um ja eben für die Zukunft Sachen nachvollziehbar zu machen. Und das Ganze wird eben anhand von Vignetten erzählt, wie Leute eben in diesem Museum arbeiten, wie die verschiedenen Abteilungen da existieren, was sie für einen Bezug zu ihrer Forschung haben und halt auch der Umgang mit natürlich solchen Themen wie: Was machen wir mit der Nazi-Geschichte unseres Museums? Was machen wir mit kolonialen Ausstellungsstücken, die im Grunde Kulturraub waren? Und eben die Rückgabe davon wird halt auch thematisiert. Das fand ich sozusagen so eine sympathische Fußnote und zeigt da durchaus einfach Leute, die eine Leidenschaft haben für die Museumsarbeit, aber auch wie eben das Grundlagenforschung erstmal keinen unmittelbaren Gewinn abwirft. Dass im Kapitalismus halt auch struggelt, dieses Museum. Also es ist ein Ding von, warum Grundlagenforschung? Wer macht Grundlagenforschung? Was ist ein Museum mehr als eine Ausstellung? Und das Ganze eben interessant und sympathisch gestaltet. Also ich fand es eine sehenswerte Dokumentation. Es ist jetzt halt einfach eine, die hauptsächlich in Gebäude spielt und mehr Einstellungen auf Details und Momente festhält als spektakuläre Naturaufnahmen oder so etwas. Aber auch das fand ich eben ja zumindest interessant montiert. Also man kriegt halt schon einen Flow, der einen durch den Film zieht. Die Vignetten sind alle für sich interessant und geben dann eben auch ein Gesamtbild, das eben ja einem vermittelt, warum Museen wichtig sind und mit welcher Leidenschaft Menschen in Museen arbeiten. Also Archiv der Zukunft fand ich sehenswert, war eine Bereicherung für mich und schafft nochmal mehr Wertschätzung für diese Berufsfelder, die da dranhängen.
Ja, da muss ich glaube ich auch nochmal reingucken. Ich erinnere mich nämlich, wie ich als Schüler tatsächlich so ein Praktikum in so einem Museum mal gemacht habe. Ich find das nämlich immer sehr spannend, was Leute im Museum arbeiten, wenn es dann da um Kuration und Sonstiges geht oder vor allem sowas wie Museumspädagogik und so, wo dann Kindern das vermittelt wird mit Anfassen und allem. Das finde ich immer ganz interessant.
Ja, genau, hier kriegen wir mehr von dem Forschungsteil mit, wie sie zum Beispiel irgendwie sie kriegen eine Illustration von einem Vogel und dann gehen sie ins Archiv und finden da einen 200 Jahre alten ausgestopften Vogel, der diesem Bild entspricht, solche Sachen.
Ja, das ist doch auch ganz interessant. Wunderbar, dann hast du auf jeden Fall zwei Empfehlungen mehr oder weniger. Wenn ihr Archiv der Zukunft...
Passage kann man den sehen.
Genau, gucken wollt, dann geht ihr ins Passage, unser kleines Archiv der Zukunft in der Innenstadt oder so.
Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz.
Extraordinär, ja.
Genau, das ist das, was... zu manchen Hunden hier gesagt wird. Der sieht aus wie Karl-Heinz. So, wir sind wieder da bei Filmriss. Und wir sind immer noch bei den
Filmstarts der Woche.
Genau. Denn einen haben wir, glaube ich, noch, den wir gesehen haben. Muss ich mal kurz gucken. Da wird dann vielleicht hoffentlich irgendwann demnächst der Lars noch dazukommen. Denn seine gefeierte Oslo-Stories-Trilogie findet diese Woche ihren Abschluss mit Sehnsucht. Das hat der Lars nochmal gesehen und deswegen ist die Jasmin nämlich auch noch da, die hat den nämlich auch gesehen.
Ne?
Du hast dich auch nochmal nach Oslo begeben.
Immer eine Reise wert. Ich habe Oslo-Stories Sehnsucht gesehen. Im Original hieß er Sex. Ich bin mir unsicher, warum der umbenannt wird, wenn man schon in Oslo Stories davor hat. Genau. Aber es geht um zwei Schornsteinfeger in Oslo, die im Gespräch miteinander Erlebnisse teilen. Der eine berichtet davon, dass in einem Traum David Bowie auf ihnen gestanden hat und er das befremdlich findet. Dass er so wie eine Frau angesehen wurde. So, das Das ist so die Eingangssituation, dieses Gespräch. Und ich bin mir sicher, das vibet mit vielen Leuten. Dann erzählt der andere, dass er gestern Sex mit einem Kunden hatte. Also er war halt da beim Schornstein aufbauen, da hat ihm der Kunde Sex angeboten und hat angenommen. Und das war das erste Mal, war halt so ein casual Ding. Er hat es am nächsten, für ihn war es ein sehr casual Ding. Er hat das dann am nächsten Tag einfach seiner Frau berichtet. Und stellt sich raus, es hat halt doch irgendwie Auswirkungen auf sein Leben. Weil die Frau fand es dann halt doch nicht so, dass sie es einfach abtun kann, als ach, das ist jetzt passiert. Und er ist halt sehr, man kann Identität von Sexualität teilen. Und er ist nicht schwul oder sowas, er hatte halt jetzt nur einmal Sex mit einem Mann. Und
ach ja.
Ja, und seine Frau war, ja, aber du hast mich halt trotzdem betrogen. Und dann, geht es halt eben darum, wie Identitätsstift ist Sex und wie arbeiten Leute sich daran ab? Wie geht man als in diesem Fall Cis-Hetero-Mann damit um, wenn einem plötzlich von Männern Begehren entgegengebracht wird? Oder wenn man sich plötzlich dysphorisch fühlt, der andere, also David Bowie, Schornsteinfeger, beginnt dann auch das Gefühl zu haben, dass, also er singt in einem Chor, beginnt das Gefühl zu haben, dass seine Stimme nicht die richtige ist, also dass da irgendwas sich verändert hat und er nicht mehr richtig singen kann und macht dann Zungenmassagen und hat irgendwie so eine Flechte, wo sich seine Haut ablöst. Also hat irgendwie so das Gefühl, dass sein Körper falsch ist in dem Moment. Und struggelt damit. Es ist irgendwie so eine Geschichte von, wie erleben Männer, die sich selbst als cis-hetero begreifen, halt Gefühle wie eben Dysphorie, aber eben auch, in diesem Fall Begehren gegenüber anderen Männern oder von anderen Männern. Und das Ganze wird eben eingeordnet in sehr viele lange Dialoge, wie wir es aus der Oslo-Trilogie nun schon kennen. Also es gibt viele Dialogsequenzen, die fand ich auch alle naturalistisch und es klang wie Gespräche, die Leute halt führen können. Also natürlich, sie führen diese Gespräche länger und plakativer, aber es fühlt sich an wie halt Gespräche, wo Leute über halt mit FreundInnen und ihrem Umfeld über ihre Identität nachdenken. Aber dadurch, dass Träume so eine große Rolle spielen und unausgesprochenes Begehren, entwickelt der Film auch durchaus eine surrealistische Qualität in manchen Aufnahmen und Momenten, die halt so dazu kommt. Die Kamera zeigt immer wieder an manchen Stellen, dass sie sehr viel kann und dass sie auch eingesetzt zu werden verstanden wird, um dann halt wieder minutenlang auf einem Gespräch zu verharren. Ich finde, das ist halt eine der, sozusagen, die Kamera hat mich halt über die ganze Trilogie immer wieder, mich hinterfragen lassen, diese Entscheidung, warum, also, wenn ihr halt so auch coole Aufnahmen machen könnt und wenn ihr eben auch Figuren anders in Szene setzen könnt, warum die langen, bewegungslosen, naturalistischen Aufnahmen? Es ist offensichtlich eine Entscheidung und es gibt auch Leute, denen das sehr, sehr gut gefällt und die Schauspielenden füllen den starren Raum auch sehr gut aus durch eben die Positionierung ihrer Figuren zueinander und das Schauspiel kann man auch hier wieder loben. Es sind, ja, wie bei anderen Oslo-Stories auch, sozusagen fast altbekannte Probleme irgendwie, die aber in eine sexpositive Gegenwart gebracht werden und mit weniger Bias besprochen. Das ist, würde ich sagen, das Thema der gesamten Trilogie, halt von eben Dating- und Beziehungsformen über halt so lesbisches Begehren von einer Schülerin oder Lehrerin, das hauptsächlich in der Fantasie stattfindet, zu jetzt eben dem Hinterfragen der eigenen Identität durch Erlebnisse und Älterwerden und all das bildet einen, ja, auch als Trilogie ein schönes Gesamtwerk. Ich würde Sex jetzt als meinen zweitliebsten einordnen. Also ich fand Träume am besten, deutlich am besten. Ich fand Liebe deutlich am schwächsten und Sex ist weiterhin ein guter Film, aber würde ich in der Mitte einordnen.
Das klingt doch gut. Dann kann Lars uns jetzt vermutlich erzählen, wo er den einordnet, in seinem Ranking der Oslo-Trilogie, falls er uns hören kann. Erde an Lars, hörst du uns im Orbit?
Ich kann euch hören, könnt ihr mich auch hören?
Ja, wir hören dich.
Hallo? Ja, sehr schön.
Wundervoll.
Jasmin hat das alles schon hervorragend wiedergegeben und dem kann ich eigentlich auch nicht wirklich viel noch hinzufügen. Für mich war ja Sex der erste tatsächlich, den ich auf der beim Panorama der Berlinale gesehen hatte. Und dann jetzt Träume, der letzte. Warum der Verleih jetzt eine andere Reihenfolge gewählt hat, kann ich euch nicht sagen. Macht aber auch nicht viel Unterschied eigentlich, weil die Filme ja eigentlich individuell voneinander zu betrachten sind. Warum der Verleih dem Film einen anderen Titel gegeben hat, nämlich Sehnsucht. Das, was ja eigentlich die Überschrift ist für alle drei Teile, ist auch denen überlassen quasi. Aber alles in allem würde ich sagen, ist diese Trilogie, die jetzt halt eben ihren Abschluss gefunden hat mit Sehnsucht, mit Sex, also wirklich ein absolutes Highlight, was das Programmkino anbetrifft in diesem Jahr. Schaut sie euch an, alle drei sind wirklich sehenswert auf ihre eigene Art und Weise. Großartig gespielt, wirklich toll, nuanciert dargestellt, finde ich, durch die Bank. Also jetzt auch wieder, stellt Fragen und regt Themen an und Diskussionen an, die man danach auch noch wunderbar weiterführen kann, denke ich mal, wo jeder auch selber sich seine Gedanken zu machen kann. Es ist wirklich, ja, ohne jetzt irgendwie zu aufregend oder zu flashy irgendwie zu sein, so, es ist einfach eine sehr konzentrierte, unglaublich gut geschriebene Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen der Liebe und der Sexualität. Und ja, hat mir einfach mal wieder auch das norwegische Kino auch näher gebracht, was wirklich immer wieder einzigartig ist und hier wirklich, ja, sich auf der in Hochform zeigt, finde ich. Also schaut euch alle drei an, sie laufen alle drei noch in den Leipziger Kinos, jetzt auch immer wieder, werden auch nachgespielt. Es läuft auch ein Triple Feature tatsächlich in den Passage-Kinos, wo ihr alle drei Filme hintereinander gucken könnt. Auf jeden Fall sehenswert.
Ja, würde ich mich anschließen. Beliebige Reihenfolge kann man sie sehen. Und was mir eben auch jetzt als Gesamtbild der Trilogie gefallen hat, ist, dass es auf eine interessante Weise queere Geschichten erzählt, ohne eben in die Tragödie reinzugehen. Dass es eben Queerness nicht als ein trauriges Schicksal, sondern einfach als ein Menschheitsthema, das eben in einem großen Kontext stattfindet, wahrnimmt und erzählt. Und das auf eine unaufgeregte Weise. Und das ist auch viel wert in Zeiten von Stigmatisierung, dass wir eben auch die Geschichten kriegen, die keine Tragödien sind.
Genau. Wenn ihr Sehnsucht oder Sex sehen wollt, dann könnt ihr das tun in Passage-Kinos oder im Push-Kino. Das angesprochene Triple von Lars, das haben wir jetzt vorhin erstmal übergangen bei den Veranstaltungstipps, das findet am morgigen Sonntag in den Passage-Kinos in Leipzig statt. Da gibt es ab 11 Uhr schön zur Matinee, zum Frühstück und dann könnt ihr danach nachmittags wahrscheinlich schon Kaffee und Kuchen gehen. Gibt's das da ab um 11 alle drei Oslo-Stories. Was war das? Sehnsucht, Träume und Liebe. Ich hab schon wieder...
So ist es.
Ha, ich hab's richtig hingekriegt. So. Wundervoll. Ich bedanke mich für euch dafür. Dann hatten wir noch einen Filmstart, den jetzt keiner gesehen hat. Hat irgendwer von den Leuten hier im Studio gerade irgendwie auf dem Schirm? Halt hier... Habt ihr euch kurz was angeguckt oder sowas? Ich weiß es gerade nicht. Das gibt nämlich noch den Requiem in Weiß.
Requiem in Weiß.
Genau. Das ist eine Dokumentation, wenn ich das richtig sehe.
In der Tat. Gletscher schmelzen, das ist nicht gut.
Das ist, ja. Danke dir, Jasmin. Ich glaube, das trifft es auch einfach direkt auf den Punkt. Ja, das ist dann der andere Dokumentarfilm, der potenziell nicht so gute Laune verteilt diese Woche neben Moria 6. Gibt es noch Requiem in Weiß, Gletscher schmelzen, wir sind alle am Arsch oder so ähnlich. Dann sind wir nämlich auch schon am Ende bei unseren Filmstarts der Woche. Aber jetzt ist der Lars da. Der Lars ist nämlich nicht da, weil er, ich weiß gerade nicht, wo du genau bist, Lars, irgendwo im Dreiländereck an der Neiße. Fleißig am Filme gucken beim Nice Film Festival. Das ist ganz schön nice.
Ich bin gerade in Warnsdorf. Das liegt kurz hinter der Grenze, der tschechisch-deutschen Grenze, also im tschechischen Teil. Ich sitze hier gerade vor dem Zentrum Panorama. Das ist ein riesengroßes Kino mit einem großen Saal, das von Filmenthusiasten restauriert, renoviert wurde vor, ich glaube, 15 Jahren. Und in diesem Kino ist also wirklich einer am Werk, der ein totaler Freak ist, ein totaler Filmfan ist einfach. Und der sammelt nicht nur, wie man wunderbar im Foyer sehen kann, alte Filmprojektionsmaschinen, sondern er hat auch noch einige davon in Betrieb, 35 mm, 70 mm und zeigt die Filme auf seiner riesengroßen Leinwand. Man kann ja also generell im regulären Programm natürlich auch Dinge wie Lilo und Stitch sehen beispielsweise oder Mission Impossible. Nicht in 70 mm, aber immerhin auf dieser riesen Leinwand und auch mit einem guten Soundsystem. Aber immer wieder zum Nice Film Festival findet hier eine Woche lang oder 5 Tage lang das 70 mm Film Festival statt. Das heißt, hier werden wirklich Klassiker gezeigt, teilweise auch obskure Sachen. Letztes Jahr gab es 3D-Kino. Und in diesem Jahr gibt es also auch beispielsweise eine Open-Air-Veranstaltung hier mit Queen, was am heutigen Abend stattfindet. Da gibt es einen großen Film. Also der ist wirklich ein Freak, der das Ganze hier macht und das ist Enthusiasmus pur. was einfach unglaublich gut auch reinpasst in dieses Festival. Denn das Neiße Filmfestival, das jetzt zum 22. Mal stattfindet in diesem Jahr, ist halt auch wirklich ein Festival von und für Enthusiasten, die hier in dieser Region, die ja wirklich eine sehr ländlich geprägte ist, eben Kino zu den Menschen bringen. Nach dem Motto, wenn die Menschen nicht ins Kino kommen, weil es einfach zu weit weg ist, sie nach Dresden fahren müssen oder irgendwie nach Görlitz, wo ja so ein paar Kinos sind, reguläre Programmkinos sind, dann bringen sie das Kino halt eben zu den Menschen. Und deswegen gibt es halt in verschiedenen Kultureinrichtungen an, glaube ich, insgesamt 18 Spielstätten sind es, 16 oder 18 Spielstätten, die über eine Fläche von gut 100 Kilometern verteilt sind in diesem Dreiländereck, gibt es halt eben Filme zu sehen. Und das ist halt wirklich so aktuelles Kino aus Deutschland, aktuelles Kino aus den umliegenden Ländern, also aus diesem Dreiländereck eben auch aus Tschechien, aus Polen, aus Deutschland. Und dazu kommen dann halt eben auch nochmal Retrospektiven, also eine Fokusreihe beispielsweise. In diesem Jahr geht es um Crossing Borders, da geht es um das Thema Grenze in allen seinen Variationen. Es wird ja wirklich eine sehr schöne, umfassende Perspektive hier wirklich auf unabhängiges, teilweise auch wirklich unabhängiges, ein kleines Kino aus Tschechien, Polen und Deutschland gezeigt. Und dazu werden dann halt eben auch die Neiße Fische verliehen, also ein Preis oder mehrere Preise, die halt heute Abend bei der großen Preisverleihung dann auch verliehen werden. Und es ist das schönste und entspannteste Festival, das ich kenne, und ich habe doch schon so ein paar besucht. Es ist einfach immer wieder toll, was die Menschen hier auf die Beine stellen, mit viel Enthusiasmus. Unglaublich viele Ehrenamtliche sind hier tätig, die das Ganze halt wirklich umsetzen, und es wird halt von den Leuten auch gedankt, die hier leben und Kultur erleben wollen, in einem Raum, wo es halt einfach wenig Kultur gibt und angesichts der aktuellen politischen Lage sicherlich auch nicht mehr Kultur geben wird in der nächsten Zeit. Und deswegen ist dieses Festival, finde ich zumindest, wichtiger denn je. Nicefilmfestival.net ist die Adresse, da gibt es das ganze Programm zum Nachlesen.
Wunderbar. Hast du irgendwelche speziellen Empfehlungen schon von Filmen, die du da vielleicht gesehen hast, die jetzt vielleicht noch zu uns kommen demnächst, was wir da uns so auf den Zettel
schreiben? Da war eine Menge Tolles dabei. Also einen sehr, sehr tollen polnischen Film. Dies ist nicht mein Film, heißt der auf Deutsch. Tonimoi Film. Der lief gestern im Wettbewerb Spielfilm, dem wünsche ich wirklich alles Gute und hoffentlich auch einen deutschen Verleih, eine tolle Aussteigergeschichte, aber auch wirklich eine Geschichte, die also viel über menschliche Beziehungen halt auch erzählt. Und wirklich ganz toll fand ich gestern Abend auch Wilma will mehr, den könnt ihr ab 31. Juli im Kino sehen. Der ist auch in Leipzig entstanden und hier in der Lausitz und erzählt hat auch wirklich ganz viel über die Region und wie sie sich verändert hat nach der Wende. Also ganz toll besetzt mit Fritzi Haberland in der Hauptrolle. Da könnt ihr euch drauf freuen. 31.07. Also auf jeden Fall auch bei uns dann in den Kinos.
Wundervoll. Was war dieses Jahr dein, warst du wieder 70mm Klassiker gucken? Was gab es da dieses Jahr? Ich erinnere mich da an Aufführungen von Alien etc., wie du Leute da erinnert gemacht hast.
Genau, in der Vergangenheit gab es hier immer mal so richtig große Dinger wie Alien oder Aliens oder auch Terminator wurde mal gezeigt oder Blade Runner. Ich schaff's nicht immer hierher, weil ich halt eben auch bei dem Filmfestival moderiere und dann natürlich auch irgendwie die Vorführungen dort wahrnehmen muss. Und nach Warnsdorf ist es dann schon immer noch ein Stück raus. Deswegen habe ich leider in diesem Jahr die 70mm Vorführung von Der Brutalist verpasst, leider Gottes. Aber es gibt tolle Klassiker hier auch zu sehen und gerade komme ich wirklich tatsächlich hier auch aus Funny Girl, ein großes Musical mit Barbara Streisand in der Hauptrolle, und das war auch nochmal ein Fest, das in dieser wunderbaren alten historischen Kopie wirklich auf dieser riesengroßen Leinwand in 70mm zu erleben.
Na wunderbar, ich kann dir sagen, Jin hat gerade ein bisschen neidisch und traurig geguckt, dass Brutalist 70mm weder du noch er geschafft haben hinzugehen.
Ja, es ist eine Schande, aber es ist, vielleicht kommt nochmal die Gelegenheit. Die Filme werden ja auch hier immer wieder aufgeführt. Interstellar beispielsweise wurde auch vor 2 Jahren gezeigt. Den möchte ich auch mal groß sehen, auf jeden Fall. Für den Moment erstmal die Eindrücke von hier und zurück ins Studio.
Danke dir, Lars, auf jeden Fall. Das klingt doch wie immer ganz spannend.
ist der, von dem du träumst.
Zum Teufel, wer ist da?
Sag nur, das weißt du nicht.
Ja, ihr wisst aber hoffentlich, was hier gleich kommt. Wir sind nämlich relativ am Ende. Deswegen gibt es jetzt hier das
Filmriss Filmquiz.
Letzte Woche gab es da Tar zu erraten. Und diese Woche habe ich euch das hier mitgebracht.
Wie viel kostet eine Villa?
Wir haben noch eine Villa frei und die kostet 4.200 die Nacht.
Ist die cool?
Die ist ziemlich cool.
Wir nehmen sie. Gib ihr die Kreditkarte.
Ich kann ihr nicht meine Kreditkarte geben.
Okay, wir teilen es uns.
Hast du einen Knall?
Nein, das geht auf uns. Gib ihm die Kreditkarte.
Du schnallst es nicht. Melissa kontrolliert meine Abrechnung.
Wir brauchen die Kreditkarte nur für unsere Unterlagen. Wir belassen sie erst, wenn sie auschecken. Solange können sie sich's noch überlegen.
Perfekt. Das ist perfekt. Danke, Lisa. Wir regeln das morgen. Komm schon. Na schön.
Darf ich Sie noch was fragen?
Gern.
Das werden Sie sicher oft gefragt. Das hier ist nicht das echte Caesars Palace, oder?
Was meinen Sie?
Hat Caesar hier gewohnt?
Nein.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Genau, wenn ihr wisst, was das, welcher Film das war, dann macht ihr das wie immer und
schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, diese Woche gibt es zu gewinnen The Breadwinner, der Brotverdiener, erschienen bei Pandastorm. Blu-rays, die Saat des heiligen Feigenbaums kam jetzt frisch bei Alamo raus. Dazu gibt es auch Discs. Dann gab es Eraserhead in der 4K-Restaurierung. Da gibt es eine 4K-UHD und auch digital. Und genauso bei Mulholland Drive, die sind bei StudioCanal rausgekommen. Es gibt ein Lilo und Stitch Notizbuch mit Stickern, Handtuch und T-Shirt. Und zu Oslo Stories, Sehnsucht oder Sex haben wir Freikarten. Und das, jetzt sind wir wirklich hier Ende oder so.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir verabschieden uns. Ich war Flo und sage Ciao Kakao. Danke mich bei allen, die da waren. Jin.
Tschüss.
Lisa Marie.
Viel Spaß im Kino.
Und alle anderen, die zugeschaltet waren. Viel Spaß noch.
Okay, 3, 2, 1, let's go.